Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhold Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zum heutigen Börsibus Insider Podcast. Wir haben Karneval in Köln. Alle komplett durchgedreht. Heute ist auch noch Veedelszug in Köln-Weiß, da gehen wir auch alle hin. Auch Rainer Lemper war auch in der Gegend, habe ich schon gehört.
Und ich bin also morgen bei uns an der Mosel, auch an der Mosel wird fleißig gefeiert.
Köln-Alaf. So. Trotzdem, volles Programm heute, ist aber Achtung, journalistischer Podcast, also keine individuelle Anlageberatung. Ich weiß gar nicht, ob Rainer Lemm heute auf Krawall gebürstet ist oder eher
auf Krawall.
Wir Kamelle, mal gucken. Ne? Aber es sind spannende Werte trotzdem.
Ja.
Oder erst recht. Fangen wir mal an mit der Commerzbank. Da hat doch der gesamte Vorstand, also rauf und runter, immer so 150.000 bis 180.000 Euro investiert und hat Aktien des eigenen Unternehmens gekauft, Commerzbank. Da ist natürlich die Frage, und zwar zum Kurs von 34,25 Euro. Und da ist natürlich die Frage, sollen wir dem folgen oder ist das so eine konzertierte Geschichte gegen die Italiener, die ja da ran wollen? Also, ja.
Es ist zumindest mal ein positives Signal und die Herrschaften, die zeichnen, auch der Thomas Schaufler zum Beispiel, ist Vorstand für private und Unternehmenskunden. Das ist ja das Kerngeschäft der Commerzbank, sendet natürlich ein starkes Signal aus. Größe Commerzbank, 35 Milliarden Euro, systemrelevant, das heißt, wenn hier was schief geht, dann leidet der deutsche Mittelstand und nicht drei Daytrader in Castrop-Rauxel, also ganz wichtig, aber ich würde dem auf keinen Fall folgen. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil die Commerzbank ein sehr schönes Beispiel dafür ist, das auszurechnen, die Banken, auch die systemrelevanten, gerade auch die Deutsche und so weiter, waren in den letzten 25 Jahren plus große Wertvernichter durch ständige Kapitalerhöhungen und Eingriffe des Staates. Und deswegen, wenn ich früher vor Jahren denn mal eine Bank gekauft haben sollte, dann nur mit schlechtem Gewissen, weil ich das eigentlich meinen Kunden, den Anlegern nicht zumuten konnte. Also Beispiel, wir kaufen die Commerzbank am 01.01.2007 für 171 Euro. Dann wird in 2008 die Krise mit der Subprime-Krise in den USA valent. Dann kommt der SOFIN und beteiligt sich damit 25% plus eine Aktie. Riesenverwässerung für die Aktionäre. Danach kommt 2011 die Euro-Krise. Auch dort gibt es eine große Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte für die bisherigen Altaktionäre. 2013 wird es noch schlimmer. Da gibt es eine Stückelungsreduzierung 10:1. Das heißt, da bin ich nicht mehr bei 130 Euro, sondern auf einmal nur noch bei 13. Ja, und dann gibt es neue Aktien, die ich auch nicht zeichnen kann. 2,5 Milliarden damals. Ich habe das mal aufaddiert. Es gab seit den neuen Kapitalerhöhungen, da konnte man zuletzt zeichnen, aber man muss natürlich frisches Geld nachschießen, damit man nicht verwässert wird, von 19 Milliarden Euro. Wir sind heute bei paar 30. Das heißt, hier fehlen uns, wenn ich großzügig rechne, 80%, eigentlich fehlt uns viel mehr durch die Verwässerung des SOFIN, die dann da raus ist, ohne dass man da wieder neu zeichnen konnte. Das heißt, hier wird man systematisch enteignet. Und wir haben noch nicht über die Bilanzrisiken gesprochen. Das, was damals zu der Subprime-Krise führte, die sogenannten CDOs, so ein toxisches Sammelbecken von Immobilienkrediten, Sondermüll damals, wirklich, das gibt es zwar nicht mehr, aber das heißt jetzt anders. Letztlich heißt es heute BTO, Bespoke Trans Opportunity. Das heißt, auch das sind individuelle Tranchen, die in Kreditderivaten verbrieft werden. Hier kommt der Cousin sozusagen wieder auf den Tisch. Alter Müll mit neuem Etikett. Das ist jetzt auch in der Bilanz da drin. Wir haben weiterhin die CLOs, also die ganz normalen großen Kredite, die geleveraged werden. Wir haben noch einen sogenannten synthetischen Risikotransfer. Das sind auch gebündelte Kredite, wo Tranchen an Investoren verkauft werden. Das ist sogar regulatorisch gewünscht, weil das Eigenkapital entlastet. Das ist alles toll, aber nicht gut für den, auch nicht in der nächsten Krise, wenn sie denn virulent wird, für den Aktionär. Und deswegen würde ich so eine Aktie nie kaufen. Da können die Herrschaften noch so viel Signale steuern. Das ist wirklich systematische Kapitalvernichtung gewesen. Bei den Deutschen Bank war der Staat zwar nicht drin, aber es gab viel mehr Kapitalerhöhung. Da war die Verwässerung ähnlich. Also nicht folgen.
Okay. Ja, wenn überhaupt, der kurzfristige Spekulant geht eben darauf, spekuliert darauf, dass, dass der, die Übernahme funktioniert und dann nochmal schnell 10-20%. Aber das kann auch ganz anders laufen. Okay, so, Schott Pharma haben wir auch als Kauf. Da hat Thorsten Dörr, der Mann ist Aufsichtsrat, gekauft. Bisschen interessanter, oder?
Vielleicht.
Vielleicht?
Ja, also was macht Schott Pharma? Die machen so Verpackungen für Pharma, Ampullen, Kartuschen für Spritzen, Fläschchen und so weiter. Ähnlich wie Gerresheimer, die ja auch Probleme haben. Gerresheimer ist aber viel breiter aufgestellt. Hier haben wir normales, ich sag mal, Brot- und Buttergeschäft. Sind seit 2023 am Markt, sind damals zu rund 30 Euro gekommen, kosten heute noch knapp die Hälfte mit 15 Euro. Zum Vergleich, die machen so ungefähr 1 Milliarde Umsatz. Das ist sogar um 6% gewachsen zuletzt. Und die EBITDA-Marge ist ungefähr bei 29%. Das ist viel mehr als bei Gerresheimer. Die haben so doppelt so hohen Umsatz, aber haben eine geringere Marge. Es gibt es aber grundsätzlich in diesem Geschäft eher eine sehr unaufgeregte Nachfragedelle. Das heißt, das ist strukturell nicht stark am Wachsen. Es gibt auch übrigens eine Erwartungslücke bei den Investoren. Da ist nicht viel eingepreist. Und nur diese mangelnde Fantasie, die sich auch mal in ein positives Momentum drehen könnte, könnte mich überhaupt dazu verleiten, diesem Kauf jetzt zu folgen. Ich meine, immerhin haben wir auch einen MDAX vor uns, ja, also 2,2 Milliarden Market Cap. Das ist schon alles groß und stark. Aber es ist nicht so richtig, ja, also sexy sowieso nicht, aber nur für risikobereite Investoren könnte man sich das mal anschauen, aber springt einen doch wirklich okay. Nicht an. Es ist nicht so richtig als Geschäftsmodell am Laufen. Das sieht man auch bei Gerresheimer. Gerresheimer ist auf einem Vieljahrestief. Auch die Italiener von Stevanato als vergleichbare Firma geht es auch nicht so richtig gut. Das springt mich nicht an.
Ja, und bei Gerresheimer sieht man, wie schnell mal so ein Wert auch abrasiert wird. Also letzte volle Woche weiß ich, volle Kanne runter. Also,
ja.
Okay. Dritter Wert, Atos Software. Das ist ein fettes Pfund, was hier bewegt wurde. 2,7 ja. Millionen Euro, AOB Invest. Ja, 90,71 Euro.
Ja, auch so ein Problemfall. Den hatten wir zuletzt hier am Anfang Dezember. Andreas Obereder, AOB Invest ist Andreas Obereder, einer der Co-CEOs und der größte Eigentümer. Das ist natürlich absolut viel, 2,7 Millionen, aber Herr Obereder hält an diesem riesen S-DAX-Wert mit 1,4 Milliarden über 22%. Das heißt, wir sind jetzt hier von 22% auf 22,2 gegangen. Immerhin. Atos macht so eine Art Zeiterfassung, Workforce Management, Personaleinsatzplaner und so weiter, also Software. Und auch der Co-CEO Dirk Häusermann ist hier mit am Werke bei der AOB Invest. Die sind da wohl beide drin. Es gibt Vergütungsvereinbarungen, vermutlich in der Art, dass die auch Aktien kaufen müssen, aber natürlich nicht in diesem großen Maße. Nur die Aktie, das Geschäftsmodell ist, nicht besonders auf dem guten Ast. Es ist sehr, sehr teuer bewertet, KGV 40. Es läuft seit mehreren Jahren seitwärts. Und ist jetzt sogar noch nach unten ausgebrochen. Die Aktie hat damals, als wir zuletzt gesprochen haben, 100 Euro gekostet. Das war so die Unterstützung. Heute sind wir schon bei 85. Obwohl die Ertragsschätzungen stabil sind, kann ich diesem Geschäftsmodell, das ich auch schon persönlich mal in Frankfurt begutachtet habe, weil da die Leute präsentiert haben. Und ich bin auch hinterher hingegangen, mit denen noch ein bisschen gesprochen. Das ist nicht so alles richtig überzeugend. Also auch das ist kein Geschäftsmodell, was jetzt auf überproportionales Wachstum oder einen interessanten Hype à la Militär und so weiter gepolt wäre. Da ist auch kein KI dabei, außer ein bisschen Software. Ich kann dem nicht folgen.
Ja, apropos KI, ist ja gerade so, dass wenn man das ernst nimmt mit der KI, dann wird ja immer eine Branche nach der anderen jetzt durchgesiebt und gefiltert, welche Branche denn nicht profitiert von KI oder darunter leiden wird. Und dann gerade Software.
Möglicherweise.
Möglicherweise mit dabei. Also machen wir da gar nichts. Ja, kommen wir zu den Verkäufen. Da hat doch tatsächlich völlig überraschend für mich Siemens Energy die Isaure de Chamar verkauft in enger Beziehung. Dann gibt es noch eine Amance de Chamar, Schwester, keine Ahnung, die werden es wissen, hat auch verkauft. Da muss man sich ja nur wundern, ne? weil Siemens Energy hat ja im Moment fantastische Zahlen und dann kommt jemand her und verkauft für 1,3 Millionen die Cousine oder Schwester auch nochmal für 1,3 Millionen. Ja, was steckt denn da dahinter?
Ich weiß es nicht, aber aus meiner Sicht machen die Damen nur Kasse. Ich würde auch diesem Verkauf nicht folgen, genauso wenig, wie ich den Käufen gefolgt hätte. Also Siemens Energy hatte ja hohe Probleme zwischendrin. Also Kerngeschäft, Gasturbinen, Kraftwerkausrüstung, Netztechnik, Überleitung von Strom und so weiter. Und natürlich das marode Windgeschäft im Hintergrund. Das hat ja die Firma 2023 fast zum Fall gebracht, weil die Nebenbedingungen der Liquidität nicht mehr gewährleistet war. Das Windgeschäft war einfach mit, ich sag mal, Qualitätsfehlern und Baufehlern versehen. Und die Banken wollten dann keine großen Projekte mehr finanzieren. Da musste der deutsche Staat einspringen und übrigens auch die Mutter Siemens mit damals 4 Milliarden, der Staat hat nochmal viel mehr Garantien gegeben, damit einfach diese Nebenbedingungen der Liquidität gewährleistet war. Heute sind die Verluste bei dem Windgeschäft Siemens Gamesa, den Spaniern, viel geringer und das Kerngeschäft boomt. Und das hat dazu geführt, dass sich der Kurs vervielfacht hat. Also wir waren damals in dieser Krise, 23, glaube ich, bei gut 6 Euro, sind jetzt bei 160. 160. Also wir haben eine Ver-X-Fachung. Trotzdem, das KGV ist hoch, die Ertragsschätzungen sind allerdings stark steigend, wie Sie gesagt haben. Man könnte diesen Bullen noch weiter reiten und diesem Verkauf nicht folgen, wenn man auch hier eine gewisse Risikoneigung verspürt. Ich finde das immer noch sehr gut machbar, weil das Kerngeschäft relativ gut kalkulierbar und solide ist. Ja, das Windgeschäft, das kann man jetzt mal abhaken, da wird wohl auch nicht mehr viel schief gehen können. Aber ich finde das Kerngeschäft in Ordnung, insofern ist das für mich eher ein klares Halten.
Okay. Gut, letzter Verkauf am heutigen Tag. Schaeffler AG. Andreas Schick hat verkauft, 629.000 Euro auch. Nicht schlecht,
viel Geld,
ne?
Viel Geld, ja. Ja, aber auch hier sehe ich eher, dass jemand mal den Flaggenmast verkauft. Flaggenmast heißt, die Aktie ist extrem stark gestiegen in wenigen Monaten, jetzt von 4 Euro auf 10 Euro, war zweieinhalbfach. Da kann man ruhig mal Kasse machen. Wir hatten die zuletzt die Ende November. Damals haben wir auch gesagt, bei dem Zahlenkranz, der da sichtbar war, man könnte diesen Kauf damals bei Euro 8 folgen. Heute sind wir bei 10, aus heutiger Sicht also nicht viel verkehrt gemacht, aber ich habe mir mal die Ertragsschätzung und die Veränderung derselben angeguckt. Wir hatten damals für das Jahr 25 einen geschätzten Gewinn pro Aktie von 3 Cent. Der ist jetzt wahrscheinlich auf 12 Cent gestiegen für das abgelaufene Jahr. Und der Gewinn für das laufende Jahr ist relativ stabil. Das heißt, auch hier gibt es eigentlich keinen Grund, diesen Flaggenmast, auch wenn er recht steil aussieht, jetzt schon zu verkaufen, weil die Aktie ja von 40 kommt und wir sind gerade mal bei 10. Das heißt, man hätte auch hier aus verschiedenen Gründen, auch Geschäftsmodell, noch ein bisschen Luft nach oben. Also ich würde dem Verkauf auch nicht folgen, die Aktie eher halten, auch wenn hier jemand mal Kasse macht, das ist ein gutes Recht.
Okay, gut. Ja, spannende Werte, klare Meinung. Karneval ist immer noch, deswegen hören wir jetzt auf.
Ja, wird Zeit. Einmal
von Herzen, Köller Love.
Ja,
bis nächste Woche.
Hier sagt man Hello, ich wünsche trotzdem alles Gute. Oh,
tschüss. Das muss jetzt auch noch kommen.
Mann. Tut mir leid, ist so.
Gut.
Bis dann, tschüss.
Ciao.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse Bios Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985488015, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.